Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel hat eigene Fehler in der NSA-Späh-Affäre zurückgewiesen. Vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss sagte sie, sie habe erst 2015 erfahren, dass der BND dem US-Geheimdienst geholfen habe. Diese Spionagepraktiken seien ihr 2013 noch nicht bekannt gewesen. Damals hatte Merkel den Satz geprägt, Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Rund 7 Stunden befragte der Ausschuss die Kanzlerin.
Die letzte Zeugin. Mit Spannung war ihr Auftritt erwartet worden. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. So hatte die Bundeskanzlerin die Enthüllungen über die NSA-Spionage und das Abhören ihres Handys klar verurteilt. Fatal nur, zeitgleich hatte der BND seinerseits genau solche Spionage unter Freunden betrieben. Eine Irreführung der Öffentlichkeit, sagt die Opposition.
Insofern gibt es zwischen dem, was damals gesagt wurde, und den Dingen, die jetzt nach 3 Jahren Untersuchungsausschuss feststehen, ein Wahrheitsdelta, was auch die Bundeskanzlerin hier heute nicht überbrücken konnte.
Sie habe von der BND-Spionage bei befreundeten Partnern lange nichts gewusst, beteuert Merkel. Ihr verantwortlicher Kanzleramtsminister habe sie nicht informiert. Die SPD meint, dass
die Kanzlerin um sich herum einen Schutzwall aufgebaut hat von Personen, die dafür sorgen sollten, dass sensible Informationen, politisch brisante Informationen über Nachrichtendienste nicht an sie gelangen.
Unmittelbare personelle Konsequenzen wurden nicht gezogen. Der damalige BND-Chef Schindler erst nach über einem Jahr entlassen, ohne Angabe von Gründen.
Das kann keine Antwort auf die Fehlerkultur im Bundesnachrichtendienst sein. Die gibt es dort nämlich nicht.
Nach mehr als 8 Stunden endet diese letzte Sitzung. 3 Jahre hat der Untersuchungsausschuss die Geheimdienstaktivitäten durchleuchtet. Bilanz, ein sogenanntes No-Spy-Abkommen mit den USA kam nie zustande. Mehr noch, der deutsche Geheimdienst BND spionierte unter Freunden, genauso wie die Amerikaner. Trotz allem ein Versagen oder Versäumnisse des Kanzleramtes als Aufsichtsbehörde wollte die Bundeskanzlerin heute nicht einräumen.
Die neue amerikanische Außenpolitik ist ein zentrales Thema auf der 2-tägigen G20-Konferenz, die heute in Bonn begonnen hat. Zu dem Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer ist auch der neue US-Außenminister Tillerson angereist. Er gilt anders als US-Präsident Trump als Befürworter einer internationalen Zusammenarbeit. Dafür hatte auch Bundesaußenminister Gabriel zum Auftakt geworben. Die G20 repräsentieren fast 2/3 der Weltbevölkerung und 3/4 des Welthandels.
Für das obligatorische Gruppenfoto rücken die Außenministerinnen und Außenminister eng zusammen. Das wünscht sich Gastgeber Sigmar Gabriel auch politisch. Internationale Probleme seien nur gemeinsam zu lösen. Das war heute seine wichtigste Botschaft.
Jedenfalls war ich sehr froh, dass es ein hohes Maß an Übereinstimmung gab. Denn kein Staat der Welt kann die vor uns liegenden Aufgaben alleine lösen. Klimawandel, Terrorismus, Flucht und Migration, das alles bewältigen wir nicht in nationalen Grenzen. Das geht nur mit Kooperation und Offenheit, statt sich in nationale Schneckenhäuser und Wagenburgen zurückzuziehen.
Ein Appell wohl auch in Richtung von Rex Tillerson. Der neue US-Außenminister ist als erstes Mitglied der neuen US-Regierung auf Deutschlandbesuch und nutzte die Zeit. Ein Einzelgespräch mit Boris Johnson aus England, offizielles Händeschütteln mit Gastgeber Gabriel und ein Treffen mit Sergei Lavrov aus Russland. Von ihm forderte Tillerson mehr Einsatz für die Beendigung der Ukraine-Krise. Ein erstes außenpolitisches Signal. In Bonn ging es heute vor allem um die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, um nachhaltiges Wachstum inklusive Klimaschutz. Mit ihrer Haltung zum Klimawandel eckt die neue US-Regierung an. Umweltaktivisten von Greenpeace demonstrierten auf dem Rhein vor dem Kongresszentrum.
Wir wollen der Trump-Regierung entgegensetzen, dass es eben nicht heißen soll America first, sondern Planet Earth first. Denn wir sind alle Bewohner dieser Erde und da kann sich nicht ein Land an die Spitze stellen und sagen, nach uns kommt die Sinnflut.
Nach dem offiziellen Teil hat Sigmar Gabriel zu einem informellen Abendessen eingeladen. Gelegenheit für weitere Gespräche ohne Protokoll.
Mehr zu den Themen und der Stimmung beim G20-Außenministertreffen jetzt live aus Bonn von Arndt Henze.
Bei diesem Abendessen der 20 Außenminister gibt es bewusst keine Tagesordnung. Und deshalb wird der neue amerikanische Außenminister nach einem langen Tag schwieriger Gespräche sicherlich noch einmal die ganze Wucht der Sorgen zu spüren bekommen, die Donald Trump schon in den ersten Wochen seiner Amtszeit ausgelöst hat. Da sind die Lateinamerikaner und Asiaten, die ganz auf Freihandel setzen und nun amerikanische Abschottung fürchten. Da sind die Spannungen mit China, da ist der Kurs gegenüber Russland und da sind die widersprüchlichen Signale im Nahostkonflikt. All das verunsichert. Deshalb wird man sehr genau hinhören, ob und wie sich Rex Tillerson heute Abend schon positioniert, wie er Stellung bezieht. Und man wird ihn abtasten darauf hin, ob er vielleicht so etwas wie ein Gegengewicht gegenüber dem Weißen Haus werden könnte. In jedem Fall ist diese erste Konferenz hier in Bonn für den neuen amerikanischen Außenminister ein ziemlich heftiger Stresstest. Umgekehrt erfährt Rex Tillerson allerdings auch hier, welchen Stresstest die USA gerade der Welt aussetzen. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Einen Hintergrundbericht zur G20 und ihrer Bedeutung für die internationale Politik finden Sie in unserer Tagesschau-App.
US-Verteidigungsminister Mattis hat betont, dass die Beistandsverpflichtung innerhalb der NATO nicht in Frage stehe. Mattis äußerte sich zum Abschluss des zweitägigen Treffens der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Dort hatte er gestern gedroht, die USA könnten ihre Unterstützung für Bündnispartner zurückfahren, wenn diese ihre Verteidigungsausgaben nicht erhöhten. Auch Generalsekretär Stoltenberg unterstrich heute, dass der NATO-Beistand bedingungslos sei.
In den USA haben Aktivisten für heute zu einem Protesttag gegen die Einwanderungspolitik von Präsident Trump aufgerufen. Mit dem Tag ohne Einwanderer soll gezeigt werden, wie wichtig Zugewanderte im Alltag sind. Wegen Beschäftigung einer illegalen Haushaltshilfe hat jetzt Trumps Kandidat für das Arbeitsministerium aufgegeben.
Ein Tag ohne Einwanderer. Diesem Aufruf sind heute viele gefolgt. Im ganzen Land bleiben viele Restaurants geschlossen, denn in den Küchen und hinter den Theken arbeiten vor allem Einwanderer. Und die protestierten heute gegen Donald Trumps Ankündigung, illegale Einwanderer abzuschieben. 11 Millionen Menschen hier in den USA haben keine Aufenthaltserlaubnis. Und dennoch arbeiten sie. Viele von ihnen zahlen seit Jahren Steuern, die der Staat auch annimmt. Wir wollen zeigen, dass wir hier sind, dass wir wichtig sind für das Land. Wir sind es, die all die harte Arbeit machen. Wir leisten sehr viel für die amerikanische Wirtschaft und dies ist doch ein Land von Einwanderern. Bei Razzien waren in den vergangenen Tagen 680 Menschen festgenommen worden. Auch unter Obama gab es solche Razzien gegen kriminelle Einwanderer. Illegale, die keine schweren Straftaten begangen hatten, durften jedoch bleiben. Unterdessen hat der designierte Arbeitsminister Andrew Pasder seine Kandidatur zurückgezogen. Er hatte selbst jahrelang eine Immigrantin ohne Papiere in seinem Haushalt beschäftigt. Pasder war auch umstritten, weil er sich strikt gegen Mindestlohn ausgesprochen hatte. Als neuen Kandidaten für den Posten nannte Donald Trump heute Alexander Acosta. Wird dieser vom Senat bestätigt, ist er der erste Minister in seinem Kabinett mit lateinamerikanischer Abstammung. Trump kündigte heute auch ein neues Dekret zur Einwanderungspolitik an und bestätigte erneut seine Pläne, eine Mauer nach Mexiko zu bauen.
Österreich zieht wegen des umstrittenen Kaufs von Eurofighter-Kampfjets vor Gericht. Die Regierung wirft dem Hersteller Airbus vor, bei dem Geschäft vor 14 Jahren bewusst falsche Angaben gemacht und einen zu hohen Kaufpreis berechnet zu haben. Wien verlangt nun Schadenersatz. Schon länger wird in dem Fall wegen Schmiergeldzahlungen ermittelt. Der Eurofighter war immer wieder wegen Kostensteigerungen und Mängeln in den Schlagzeilen.
Um sie geht es, 15 Eurofighter-Abfangjäger, die den österreichischen Luftraum überwachen sollen. Ihr Kauf 2003 löste einen nicht enden wollenden Politskandal aus, der mit der heutigen Anzeige wieder um eine Facette reicher ist. Österreich verklagt nun die Herstellerfirmen Eurofighter und Airbus in einem ersten Schritt auf mindestens 183 Millionen Euro Schadenersatz. Der österreichische Verteidigungsminister begründet die Anzeige mit dem Verdacht auf, Zitat, arglistige und betrügerische Handlungen bereits bei Vertragsunterzeichnung.
Durch diese Täuschungshandlung ist der Republik Österreich ein enormer finanzieller Schaden erwachsen. Experten in unserem Haus beziffern diesen Schaden mit bis zu 1,1 Milliarden Euro.
Laut Bericht des Verteidigungsministeriums seien Schmiergeldzahlungen im Gesamtpreis versteckt worden. Es bestehe der Verdacht, dass Millionensummen über ein Netzwerk von Subunternehmen geschleust wurden, um die tatsächlichen Empfänger zu verschleiern. Möglich machen das sogenannte Gegengeschäfte, also eigentlich legale Aufträge von Airbus an österreichische Zulieferer. Solche Gegengeschäfte seien auch genutzt worden, um kriminelle Handlungen zu finanzieren. Die Staatsanwaltschaften in Wien und München ermitteln bereits seit längerem wegen Bestechung. Des Weiteren hätten die verantwortlichen Airbus-Manager bei Vertragsabschluss gewusst, dass weder Liefertermin noch Lieferumfang eingehalten werden können. Die österreichische Luftwaffe sei deswegen gezwungen gewesen, jahrelang mit älterer Technik zu fliegen. Der Luftfahrtkonzern Airbus hat die Anschuldigungen inzwischen zurückgewiesen. In einer Presseerklärung werden die Vorwürfe als reine Unterstellungen bezeichnet.
Der Bundestagsuntersuchungsausschuss zur VW-Abgasaffäre hat heute den niedersächsischen Ministerpräsidenten Weil befragt, der im VW-Aufsichtsrat sitzt. Weil erklärte, er habe erst im September 2015 von den Manipulationen bei Dieselfahrzeugen erfahren und nicht bereits Monate vorher. Auch Bundesverkehrsminister Dobrindt war geladen. Er wies Vorwürfe zurück, er habe sich nicht ausreichend um eine Aufklärung des Skandals bemüht. Der Ausschuss will beleuchten, welche Rolle die Bundesregierung und die Behörden bei dem Abgasskandal hatten.
In Potsdam hat heute die dritte Runde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder begonnen. Im Vorfeld zeigten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter zuversichtlich, einen Durchbruch zu erzielen. Vor Demonstranten bekräftigte Verdi-Chef Psirske die Gewerkschaftsforderung nach 6% mehr Geld für die etwa 1 Million Angestellten der Länder. Das Ergebnis der Verhandlungen soll auf gut 2 Millionen Beamte der Länder und Kommunen übertragen werden.
In Malta sind offenbar zahlreiche Deutsche an Firmen beteiligt, ohne dies den deutschen Finanzbehörden zu melden. Das geht aus Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hervor. Danach sind in Malta 1.616 Firmen mit deutscher Beteiligung registriert. Dem deutschen Finanzamt liegen hingegen Informationen über nur 266 Personen vor, die dort nennenswerte Anteile halten. Malta gilt bei Kritikern als Steueroase. Firmenbeteiligungen dort sind legal, solange der deutsche Fiskus informiert ist. Einen ausführlichen Bericht zeigt das Magazin Monitor um 21.45 Uhr. Im Süden Pakistans sind bei einem der heftigsten Terroranschläge seit Jahren mindestens 70 Menschen getötet worden. Mehr als 150 wurden nach Behördenangaben in der Stadt Sewan verletzt. Der Attentäter hatte die Bombe in einem Schrein gezündet, in dem sich Anhänger des Sufismus versammelt hatten, einer als liberal geltenden islamischen Glaubensrichtung. Die Terrororganisation Islamischer Staat bekannte sich zu dem Attentat. Sufi-Stätten sind immer wieder Ziel von Angriffen radikaler sunnitischer Muslime. In Oberhausen hat sich am frühen Morgen nach einem Chemieunfall eine ätzende Dampfwolke gebildet und ist über Teile der Stadt gezogen. Die Behörden ließen zwischenzeitlich unter anderem eine Autobahn und eine Bahnstrecke sperren. Viele Menschen klagten über Atemwegsreizungen. Mehrere von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt. In einem Chemiebetrieb waren versehentlich 2 Säuren miteinander vermischt worden.
Großalarm in Oberhausen heute Morgen um 7:15. Eine giftige Säurewolke entweicht aus einem geborstenen Tank eines Chemiegroßhandels. Dieser liegt direkt am Rhein-Herne-Kanal. Das Unglück ereignete sich, als Salzsäure von einem Schiff in einen Tank mit Schwefelsäure geleitet wurde.
Es ist eine Säure in eine andere Säure geflossen, aus Versehen, aus menschlichem Versagen kann man in dem Fall sagen. Und das hat eine thermische Reaktion herbeigeführt.
Die umliegende Gegend wurde abgeriegelt, die vorbeiführende Autobahn A42 in beide Richtungen gesperrt und Züge, die zwischen Oberhausen und Wesel verkehren, gestrichen. Etwa 150 Menschen klagten bei den Rettungsdiensten über Atem- oder Augenbeschwerden. 8 wurden im Krankenhaus behandelt. Am frühen Nachmittag dann Entwarnung.
Die Wolke ist aufgestiegen, das ist auch immer gut so. Es hat nicht geregnet, auch das ist ein guter Umstand gewesen hier. Und letztendlich hat die Wolke sich dann in der Atmosphäre verflüchtigt.
Der geborstene Tank wird nun geleert, das Säuregemisch abtransportiert. Das wird sich noch Stunden hinziehen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 17. Februar.
Ein Tiefdrucksystem bestimmt in ganz Deutschland das Wetter. Dabei strömt etwas kältere Luft ein. In der Nacht verlagert sich Regen aus der Mitte südostwärts. Vorsicht, im Südosten kann es örtlich gefrierenden Regen geben. Am Tag nur hier und da etwas Sonne, teilweise regnet oder schauert es. An den Alpen auch für längere Zeit. Oberhalb von 700 Metern ist Schnee dabei. Heute Nacht +7 bis -3 Grad. Am Tag 3 Grad an den Alpen und 11 Grad am Oberrhein. Am Samstag noch etwas Regen im Osten und Südosten, sonst ist es meist trocken. In der Südwesthälfte auch Sonne. Am Sonntag im Norden ab und an Regen oder Nieselregen, dazu ist es windig, sonst häufig Sonne abseits einiger Nebelfelder. Freundlicher Start in den Montag im Süden, sonst ab und an Regen und lebhafter Wind.
Um 22.15 Uhr sind wir mit den Tagesthemen da. Neuer Risikofaktor USA. Ingo Zamperoni im Gespräch mit dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Ischinger. Und Entschleunigung als Kunstprojekt. Die Hamburger Kunsthalle lässt warten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.